Hallo und herzlich willkommen bei Carstens Corner, unserem und Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und wir schalten jetzt live in den Hochtaunus zu unserem Chefvolkswirt und dem Namensgeber unseres Podcasts, Carsten Brzeski. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian.
Carsten, die letzten beiden Folgen unseres Podcasts hatten wir uns ja damit beschäftigt, mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, auf die Finanz- und Wirtschaftskrisen vergangener Jahrhunderte, sozusagen als kleiner Rückblick aus der Krise, in der wir uns aktuell befinden. Heute wollen wir dann aber den Blick mal wieder auf die Gegenwart richten. Was gibt es denn aktuell so zu berichten, Carsten, aus der Welt der Wirtschaft?
Sehr viel. Also das ist jetzt scheinbar gerade mein Hund, für die Leute, die richtig gut zugehört haben, im Hintergrund wahrscheinlich den Briefträger zerfetzt, weil er anfängt zu kläffen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt keinen Einfluss auf die Konjunktur in Deutschland haben, eher auf die Briefträger hier im Hochtaunus. Wir haben in den letzten paar Wochen, jetzt wieder zurück zur Wirtschaft, doch einiges Interessantes gesehen. Und da ganz am Anfang der Krise haben wir mal gesprochen über Buchstabensalat und welche Form könnte dann der mögliche Aufschwung haben. Wird es ein V, einen L, einen W, einen U, einen J? Wir wurden dann irgendwann mal kreativer, haben, glaube ich, da gesprochen über ein kleines, mit Hand geschriebenes R. Wir haben auch mal das Symbol eines bekannten US-amerikanischen Sportartikelproduzenten benutzt. So, was wir jetzt sehen, ist eigentlich ein richtig ordentliches, dickes, fettes V. Und das V sieht man jetzt immer mehr in den wirklichen Daten. Wir hatten jetzt April, schrecklich, schwerster Einbruch überall, aller Zeiten und so weiter und so fort, kennen wir. Aber jetzt haben wir so die ersten Daten für den Monat Mai. Einzelhandel USA, Einzelhandel Deutschland, auf einmal bekommen wir Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. Wir haben auch natürlich die ganzen Vertrauensindikatoren, die aktuell vielleicht nicht ganz so aussagekräftig sind wie in der Vergangenheit, aber auch die ZEW-Index, Deutscher IFO-Index, Einkaufsmanager-Index, all diese Indikatoren, die wir jetzt ja sogar schon für den Monat Juni haben, die sind immer weiter am Steigen und wir sind so langsam wieder zurück, kurz unter dem Niveau, was wir Anfang des Jahres gesehen haben. Das heißt auch hier wieder, das sieht aus wie ein richtig ordentliches V. Dann haben wir auch, was wir uns ja auch mal gerne anschauen, sind diese Google-Mobilitätsdaten. Ja, also wie viel sozial-wirtschaftliche Aktivität findet in den verschiedenen Ländern statt. Und auch hier wieder die Frage, ja, die Daten gibt es noch nicht so lange, wie aussagekräftig sind die wirklich? Aber auch hier sehen wir, dass wir eigentlich in Deutschland und in ein paar anderen nordeuropäischen Ländern wieder bei mehr als 90% des Niveaus sind, das wir Anfang des Jahres gehabt haben. Und der letzte Punkt ist auch in diesem Optimismus, hatten wir gerade nochmal angeschaut, die Bundesbank macht aktuell sehr interessante Sachen, die veröffentlichen einen wöchentlichen Konjunkturindikator, ja, mit dem man wöchentlich das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes tracken, nachvollziehen kann. Und da sind jetzt gerade rausgekommen bis zum 28. Juni, die 13 Wochen bis zum 28. Juni, also fast das gesamte zweite Quartal, zeigt jetzt einen Wachstumseinbruch von nur, in Anführungsstrichen, minus 5,1% im Quartalsvergleich. Ja, und du weißt auch, wir haben natürlich Anfang der Krise, haben wir selber, auch und alle anderen darüber gesprochen, dass die deutsche, die europäische, die amerikanische Konjunktur im zweiten Quartal eventuell sogar mit 10% im Quartalsvergleich einbrechen könnte. Das wird das unheimlich spannend. Also wenn ich mir all diese Indikatoren anschaue, dann ist das ein richtig ordentliches V, so wie es im Lehrbuch steht. Aber natürlich, ja, the proof is in the eating. Wir müssen abwarten, ob all diese neuen experimentelleren Indikatoren wirklich das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes so gut vorhersagen können, wie wir uns das erhoffen.
Ja, und auch wenn das passiert, bleibt natürlich trotzdem festzuhalten, dass wir durch den Einbruch und die Erholung, die den vorangegangenen Einbruch nicht wettmacht, sondern uns nur wieder auf das alte Niveau bringt, wir natürlich trotzdem in dieser Zeit einen Wohlstandsverlust erlebt haben, der nicht von der Hand zu weisen ist.
Was wir genau, wenn ich mal ganz kurz dazwischen grätschen kann, Sebastian, ganz genau. Ne? Ich meine, das ist von daher auch, ja, die Zahlen, V, Optimismus, ja, und das ist natürlich auch ein bisschen unser Beruf, um hier auch schnell mit Schlagzeilen zu kommen. Natürlich muss man aufpassen, man muss vorsichtig sein. Dass wir also kurzfristig einen V bekommen würden, war eigentlich ziemlich deutlich. Denn wenn ich erstmal ja, bis zu 4 Wochen kompletten Lockdown habe, dann eine Gesellschaft, eine Wirtschaft wieder öffne, ist es natürlich logisch, dass Indikatoren, die so stark gefallen sind, dass die auch dann wieder relativ schnell steigen werden. Und von daher überrascht das V mich nicht. Das viel Spannendere wird natürlich sein, was passiert in der zweiten Jahreshälfte. Also das, ja, dieses Tempo des Vs ist überhaupt nicht nachhaltig. Und dann ist halt die große Frage, was passiert? Wie hoch ist dann wirklich der bleibende Verlust von Arbeitsplätzen? Also wie viele Leute in diesen, jetzt haben wir jetzt so gut 11 Millionen Deutsche zum Beispiel, die jetzt angezeigt wurden für Kurzarbeit. Ja? Noch nicht alle arbeiten von denen in Kurzarbeit, aber mehr als 11 Millionen. So, wie viel kommen da wirklich dann wieder zurück in ihre vormalige Beschäftigung? Vollzeit. Wenn ich das anschaue, das ist ja die Kurzarbeit, ist diesmal anders verteilt als während der Finanzkrise. Damals, während der Finanzkrise, waren es so 80-85% waren wirklich in der Industrie der Kurzarbeiter. In dieser Krise ist das komplett verteilt über die gesamte Wirtschaft, über alle Sektoren. Und da steigt meiner Meinung nach doch das Risiko, dass halt wieder nicht alle wieder zurückkehren werden in Vollzeitbeschäftigung und dass wir dadurch natürlich auch eine Bremse aufs Wachstum bekommen werden. Das Gleiche gilt auch, ja, Insolvenz. Wie viele Unternehmen werden hier jetzt in den kommenden Wochen, Monaten noch hops gehen? Auch das werden wir erst ja ab September wissen, denn vorher gibt es ja auch keine Daten dafür. Und das wird natürlich auch das Tempo des Wachstums reduzieren und beschränken. So von daher erstmal kurzer Jubel muss sein, denke ich, nach diesen ersten Wochen der Krise. Auch ein kurzer Jubel über, dass es wirklich ein V ist aktuell. Aber dieses V wird sich dann wahrscheinlich irgendwann ja, mutieren in entweder ja, so ein J, vielleicht doch ein Nike-Zeichen. Also das wird sich so in der zweiten Jahreshälfte erst ein bisschen deutlicher werden.
Also im Prinzip so ein bisschen für jetzt, für den Moment quasi der Blick darauf, ob denn oder wie hoch denn die rechte obere Kante des Vs liegt im Vergleich zur linken oberen Kante des Vs, wenn man da den Blick auf die Kurve richtet oder auf die Kurven richtet, die wirtschaftliche Aktivität anzeigen.
Du hast ja, oder eben ganz schon einfach gesagt, ja, für die leitfähigen Fußballfans hier an beiden Seiten des Podcasts, auch ein paar gewonnene Spiele reichen halt noch nicht für den Aufstieg oder für die Euroleague oder für die Champions League.
Das weiß, glaube ich, kaum jemand besser als du und ich. Gehen wir zurück zu dem Punkt des Arbeitsmarktes. Du hattest ja die Kurzarbeit schon angesprochen, dass also über 11 Millionen sind es, glaube ich, Beschäftigte von ihren Betrieben für Kurzarbeit angemeldet worden sind. Was wir ja auch gesehen haben, ist ein Anstieg in den Arbeitslosenzahlen, den jüngsten, die jetzt diese Woche gerade veröffentlicht worden sind. Normalerweise ist es ja so, dass aktuell in der Saison, wenn es wärmer wird und zum Sommer hingeht, die Beschäftigtenzahlen sich eigentlich eher positiv entwickeln, weil da in Dienstleistungsbranchen und in Gastronomie beispielsweise dann die Saisonbeschäftigung wieder anläuft. Und jetzt ist es aber so, dass wir bei den Arbeitslosenzahlen, die sich ja zu Beginn und in den ersten Wochen und Monaten der Krise lange stabil gehalten hatten, jetzt doch die ersten Anzeichen der Krise auch abzeichnen. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
Ja, dass das leider Gottes zu erwarten war, ganz ehrlich. Ja, dass wir natürlich gesehen haben, am Anfang haben wir eigentlich die Wirkung der Corona-Krise am oder auf dem Arbeitsmarkt nur in der Kurzarbeit gesehen. Ja, ganz leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit, aber natürlich ein enormer Anstieg der Kurzarbeit. So, und jetzt sehen wir, und je länger die Krise, die Unsicherheit, die neue Normalität, wie auch immer man es nennen möchte, dauert, desto stärker wird halt der Anstieg der normal, in Anführungsstrichen, gemessenen Arbeitslosigkeit werden. Und ich gehe davon aus, dass wir halt, ja, und wie gesagt, das ist jetzt Saisonarbeiter, das ist natürlich im Dienstleistungsbereich, sicherlich bei Restauration, Hotels, Restaurants, das zieht nicht so an. Ja, es ist natürlich sozusagen diese anderthalb oder 2 Meter Social Distancing. Das hat natürlich auch nicht nur eine Folge auf die Konjunktur, sondern auch auf den Arbeitsmarkt. Wir sehen natürlich auch, dass Corona oder Covid-19 natürlich auch strukturelle Veränderungen wahrscheinlich beschleunigt. So, Stichwort Automobilindustrie. Ja, da sind wir ein kurzfristiger Impact, aber auch das wird auch nachhaltig die Industrie verändern. Das wird diesen Strukturwandel beschleunigen. Ja, haben wir auch schon besprochen, dass das Konjunkturpaket von der Bundesregierung ist für mich auch natürlich ein Instrument, um diesen Strukturwandel in Deutschland zu beschleunigen. Weil man so ein bisschen rechnet, sieht man da ungefähr ein Drittel von den 130 Milliarden ist eigentlich dafür da, um Richtung Green Deal, Nachhaltigkeit zu steuern. So, und ja, wir sind jetzt immer noch unter 3 Millionen offiziell Arbeitslosen in Deutschland. Ich befürchte, erwarte leider Gottes, dass wir in den kommenden 6 bis 12 Monaten deutlich über die 3-Millionen-Grenze steigen werden.
Einer der Gründe dafür, dass die Krise zu Anfang bei uns nicht gleich so voll durchgeschlagen hat, zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt, und sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass die Erholung jetzt zumindest zunächst einmal diese V-Form angenommen hat, die du beschrieben hast, sind sicherlich auch die Maßnahmen der öffentlichen Hand, die eben dafür gedacht sind, den Einschlag der Krise abzufedern bei denen, die am härtesten getroffen sind idealerweise und anschließend dann auch die Konjunktur ja wieder anschieben sollen, wofür dann ja auch das Konjunkturpaket der Bundesregierung, das du gerade angesprochen hast, verabschiedet worden ist. Das Geld dafür fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern das wird als Neuverschuldung aufgenommen werden müssen. In Berlin ist jetzt der Nachtragshaushalt ja gerade vorgelegt worden mit einer Neuverschuldung in Rekordhöhe, nachvollziehbarerweise von knapp 218 Milliarden Euro. Wie siehst du das? Ist das ein Thema? Sollte das ein Thema sein? Oder sollte man da quasi nonchalant drüber hinweggehen und sagen, wir müssen jetzt was machen und so billig wie jetzt kriegen wir das Geld sowieso nicht wieder.
Ja, das ist ja mein Lieblingsthema, ne? Und natürlich diese Rekordverschuldung, ich meine, diese Zahlen, da schlackern wir alle mit den Ohren. Ja, natürlich genauso, wenn wir über eine europäische Zentralbank sprechen, wenn wir da über Anleihenkaufprogramme reden, die jetzt auch bei, wo liegen wir, 1.350 Milliarden Euro. Das sind astronomische Daten und astronomische Zahlen, aber trotzdem, man geht da nicht nonchalant drüber hinweg, aber es ist nötig. Und es ist nötig, weil wir natürlich, ja, schwerste Krise, das heißt, wir wussten auch vor der Krise, dass sobald eine neue Wirtschaftskrise kommen wird, dann ist eigentlich die Geldpolitik mehr oder weniger impotent. Kann die Geldpolitik noch ein bisschen dafür sorgen, dass das billige Geld noch billiger zu machen? Die Geldpolitik kann dafür sorgen, um vielleicht die Finanzmärkte ein bisschen zu beruhigen. Also alles das, was die EZB ja auch in den letzten 3 Monaten gemacht hat. Aber den richtigen Unterschied macht Fiskalpolitik. Und da hat die Bundesregierung meiner Meinung nach genau das Richtige gemacht. Ja, wie gesagt, klotzen, nicht kleckern. Wir haben anfänglich enorme Rettungsschirme gesehen. Das ist dann auch, wenn alles gut läuft, über Garantien, über Überbrückungskredite, bekommt man das Geld ja zurück. Dann haben wir durch diesen ersten Schritt bekommen, Unterstützung für Solo-Selbstständige, Kurzarbeitergeld geht natürlich auch dann in den Haushalt, also eigentlich sozusagen den Ausgleich von Einkommensverlust. Und jetzt haben wir im nächsten Schritt bekommen, okay, Talphase erreicht, wahrscheinlich auch schon durchschritten. Jetzt brauchen wir Unterstützung für diese Erholung, den Wiederaufbau. Und da nochmal halt diese 130 Milliarden, die das Paket ist, dann kommen natürlich Steuerausfälle hinzu. Also von daher kommen wir halt wahrscheinlich auf ein Defizit oder eine neue Verschuldung von mehr als 200 Milliarden Euro. Das ist nötig. Es ist wirklich nötig, um die Konjunktur schnell wieder auf Vordermann zu bringen. Und im Falle von Deutschland ist es so mehr als nötig, denn das ist ja mein Lieblingsthema in den letzten Jahren gewesen. Wir brauchten sowieso Investitionen. Und das finde ich eigentlich auch das Tolle jetzt an diesem Konjunkturpaket. Denn mit diesem Konjunkturpaket kombiniert man ja eigentlich mindestens 2 Elemente. Also ein traditionelles Konjunkturpaket, was schnell helfen soll, wie wir das auch 2008, 2009 zum Beispiel mit der Abwrackprämie hatten. Ne? Schnell helfen, Nachfrage schaffen, bang. Wirtschaft zieht wieder an. So, hier haben wir natürlich, ja, das ist komplizierter, weil man weiß nicht, allein Nachfrage schaffen, reicht das? Ja? Wir haben natürlich immer noch das Risiko einer zweiten Welle, nicht nur des Virus, sondern vor allem einer zweiten Welle des Lockdowns, das ist da. Wir haben ja eine Kombination von angebotsseitigem und nachfrageseitigem Schock. Also von daher muss ich hier ein bisschen steuern. Ich steuere über diese Mehrwertsteuersenkung, Ich komme über Kaufprämien für elektrische Autos. Ich komme über diese 300 Euro Familienprämie. Aber, und das ist der Punkt, kurzfristige Unterstützung für die Konjunktur. Gleichzeitig versuchen auch noch mehr Investitionsanreize zu bieten, sodass eigentlich die strukturelle Schwäche der deutschen Wirtschaft verbessert wird. Und das mache ich auch in diesem Konjunkturprogramm. Also von daher würde ich sagen, das ist gut investiertes Geld. Ja, wenn man ein bisschen rumliest, natürlich gibt es auch wieder Nörgler. Man kann immer was finden. Zu wenig, zu viel, falsche Prioritäten. Aber wenn man echt versucht, mal ein bisschen objektiv sich anzuschauen, was hier passiert, dann muss ich sagen, natürlich, mehr kann es immer sein. Einzelteile können vielleicht ein bisschen besser aussehen. Aber überhaupt, dass wir so ein Paket bekommen, hätte sich doch keiner vor 3 Monaten zu träumen getraut.
Also um das mal zusammenzufassen, könnte man sagen, auch wenn wir natürlich genau wie jeder andere auf Corona und die damit zusammenhängende Krise gut hätten verzichten können, zusammenfassend kann man so ein bisschen sagen, dass mit diesem Konjunkturpaket Deutschland in Form der Fiskalpolitik quasi so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden musste. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, ganz genau. Gut, das ist natürlich ein bisschen vielleicht der Blick. Ja. Für einige ist es der Blick durch die rosarote Brille. Das ist meine Analyse, meine Meinung. Wir sehen hier, dass hier Sachen jetzt passieren, die vor 3 Monaten unvorstellbar waren. Und wir haben ja wirklich jahrelang darüber gesprochen. Wir haben Investitionsstau, wir haben Strukturwandel, der muss unterstützt werden, der muss beschleunigt werden und bang, den haben wir jetzt bekommen. Interessanterweise das Gleiche ja auch, diese ganze europäische Diskussion jetzt, ja, über den europäischen Wiederaufbaufonds, mit dem Zufall, dass jetzt auch Deutschland noch den Ratsvorsitz hat in der zweiten Jahreshälfte, also wo da noch ein bisschen mehr Einfluss kommt. Man muss nicht denken, dass das Haben eines Ratsvorsitzes nun wirklich die ganze Welt verändert, so läuft Europa nicht, aber man hat ein bisschen mehr Einfluss. Und die ganze Diskussion über den europäischen Wiederaufbaufonds zeigt doch auch, dass die Bundesregierung, dass Berlin eigentlich auch hier umgedacht hat. Ja, wer hätte vor ein paar Monaten gedacht, dass Berlin sich wohlfühlt mit einem Wiederaufbaufonds, der eigentlich direkte Transferzahlungen beinhaltet? Wer hätte gedacht, dass Berlin bereit wäre, jedenfalls so eine Art Projektanleihe auszugeben? Die wir dann nicht Corona-Bond nennen werden, aber die in diese Richtung geht. Also wenn das alles gut läuft, wenn wir jetzt nicht nochmal von der zweiten Welle erwischt werden, dann kann es durchaus sein, dass wir vielleicht in einem halben Jahr sagen, Mensch, also Corona hatte doch auch ein paar gute, nicht Eigenschaften, aber hat doch zu einigen guten geführt.
Ja, ein halbes Jahr ist ja im Vergleich eher eine etwas kurzfristige Betrachtung. Sehr viel längerfristig soll sich ja ein anderes Gesetz auswirken, das auch mit Haushaltsbezug jetzt gerade verabschiedet worden ist. Und das sind die Regelungen zur Grundrente. Ein Thema, das ja lange auch so eine Art Zankapfel in der Großen Koalition war. Meinst du, dass das tatsächlich gerade auch vor dem Hintergrund von Beträgen, die wir uns jetzt im Zusammenhang mit Corona und dem Konjunkturpaket anschauen, glaubst du, dass das wirklich ein Thema von wirtschaftlicher Bedeutung sein wird? Oder denkst du, dass es da tatsächlich mehr um Symbolpolitik und um sowas wie Themen wie Anerkennung und Ähnliches geht?
Ich denke eher Letzteres. Ich finde das ein gutes Thema. Es ist natürlich auch ein fast schon ein parteipolitisches Thema. Ja, denn der eiskalte Analyst würde natürlich sagen, ja, Grundrente, das ist auch schön und gut, aber wir wissen natürlich, dass wir einen starken demografischen Wandel haben in Deutschland. Also im Grunde genommen immer weniger Leute, die in die Rentenkasse einzahlen werden und immer mehr Leute, die eine Rente haben wollen, die Recht haben auf eine Rente. So, diese ganze, und von daher ist eine Grundrente, ist, denke ich, von Anerkennung, sozialpolitisch natürlich unheimlich wichtig, aber es sollte man auch eigentlich eingebettet sein in diese größere Diskussion über die Tragfähigkeit, die Nachhaltigkeit unseres Rentensystems. Denn dass da mit Nullzinsen oder negativen Zinsen, mit dem demografischen Wandel natürlich noch viel mehr Druck kommen wird, der auch schon ist, aber noch mehr kommen wird in den kommenden Jahren, ist ja eigentlich auch ziemlich deutlich. Ja, das kann ja im Grunde genommen den Grundschüler berechnen. wenn weniger in das Spargeld reinkommt, als ausgegeben wird, ist Spargeld irgendwann leer. Also von daher ist es, wär das schön, wenn das auch noch in diese Diskussion eingebettet wird. Diese Diskussion wird natürlich auch wegen Corona aktuell so nicht geführt werden können, weil es andere Themen gibt, die noch wichtiger sind. Ja, wir müssen überhaupt erstmal aus dieser Krise wieder rauskommen. Aber ich wünsche mir doch, dass wir dann danach, wenn wir wirklich jetzt mal sozusagen in dieser längeren Erholungsphase sind, dass dann auch die strukturellen Themen für Deutschland wieder diskutiert werden.
Carsten, dann bedanke ich mich für deine Einschätzungen. Ich hoffe, das war auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mal wieder ein interessanter Schwenk jetzt auf die Gegenwart nach unserem Blick zurück in den vergangenen beiden Wochen. Wie immer gilt auch dieses Mal, lassen Sie uns wissen, was Ihnen an unserem Podcast gefällt oder nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, auf welcher Plattform Sie uns auch immer hören. Und wenn Sie weitergehende Kritik oder vielleicht auch Themenvorschläge haben, immer her damit. Wir freuen uns drüber. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich schaue mal, was der Briefträger draußen macht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.